Meko Talk, Lillys Podcast rund ums Thema Medienkompetenz. Heute mit Paula Georgi. Wir haben lang und breit über das Podcasten geredet. Was dazu gehört, woher dieser ganze Hype kommt und vor allem, wie ihr selbst alle podcasten könnt, erfahrt ihr in dieser Folge. Damit hallo und herzlich willkommen zum Meko Talk Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört und ihr hört's vielleicht. Die ganze Folge hört sich gleich viel besser an, ja, obwohl ich immer noch aus meinem Wohnzimmer bei offenem Fenster podcaste. Das liegt darin, dass ich mir ja eine Audioexpertin heute eingeladen hat, die mir und auch euch erzählen wird, was es alles zu einem guten Podcast braucht. Deswegen hallo Paula.
Hallo Lilly. Ganz wichtig ist am Anfang, wenn man Fenster und Tür auf hat, eins von beiden schließen.
Okay, dann machen wir das gleich. Perfekt, dazu sind wir ja da beim Lernen und geraschelt wird natürlich im Hintergrund auch. Was es alles braucht zum Podcasten, hören wir im Laufe der Stunde, aber vielleicht als erstes mal, wenn ich schon dich als Audioexpertin anpreise, magst du mal erzählen, was dich denn dazu macht?
Ich mache Audio. Zack, fertig. Ja, ich mache Radiosendungen und Podcasts tatsächlich seit ja schon über 10 Jahren. Ich habe angefangen in der Schülerredaktion beim Schülerradio und beim offenen Kanal bei Alex Berlin. War beim Campusradio, habe in verschiedenen Radioredaktionen Praktika gemacht und moderiere aktuell bei BytefM und produziere bei Brühl Artist Podcasts.
Und gab es irgendeinen Moment, wo du meintest, okay, Audio ist mein Medium?
Also ich habe Radio immer schon unfassbar gerne gehört, so, und darum hatte ich dann auch Lust, das selber zu machen, so, und finde das bis heute auch immer noch ganz angenehm, auch wenn ich mal Fernsehen oder Video gemacht habe, weil, naja, man kann sich schon so ein bisschen verstecken hinter diesem Mikrofon, also natürlich, man hat auch ein gewisses Sendungsbewusstsein, wenn man Audio macht und das vor allen Dingen irgendwo hochlädt oder irgendwo sendet, aber man kann so ein paar Ebenen, also diese ganze Bildebene eben außer Acht lassen, also es ist egal, wie das Studiumlicht, das Licht im Studio ist, Hauptsache mir gefällt das. Und ist auch egal, was ich anhabe oder keine Ahnung, ob ich Haare gewaschen habe. Und man kann trotzdem ganz viel mit diesem Medium machen. Also viele Formen, sei es ein Talkformat, sei es eine Musiksendung und so weiter.
Mhm. Warum sich Audio eignet als Einstieg auch in die, ja, ins Medienmachen, darüber reden wir gleich. Wir haben jetzt aber schon ganz viele Begriffe genannt, ja, also Podcast, Radio, Audio und vielleicht Quatsch mal ganz am Anfang nochmal drüber, worüber wir eigentlich reden, ja, und bevor wir alle Begriffe durcheinander werfen. Fangen wir mit Audio an, ganz kurz, Medium Audio, wie würden wir es am besten beschreiben?
Das, was wir hören?
Ja, würde ich auch sagen, also alles, was in irgendeiner Form mit Ton zu tun hat und ohne Bild funktioniert tatsächlich. Sobald das Bild dazu kommt, sind wir in den audiovisuellen Medien.
Genau, und Bild kann ja auch Schrift sein. Tatsächlich. Also ne, nicht nur das Foto in dem Sinne oder das Video, sondern ja auch Schrift, richtig. Grafiken und so weiter.
Richtig. Okay, Audio haben wir durch. Radio.
Ja, Radio oder Hörfunk. Ah. Das ist eigentlich immer noch ein lineares Medium und Hörfunk ist im Prinzip das, ja, ich weiß gar nicht, was jetzt die offizielle Definition ist, aber in der Regel ist es ja immer noch so, es wird ein lineares Programm produziert, welches in der Regel auch über DAB+-Frequenzen oder UKW-Frequenzen gesendet wird tatsächlich. Man hat als
UKW, ganz kurz.
Ultrakurzwelle, also Funkstrahlen. Und also das, was wir kennen vom wohlbekannten Küchenradio, wenn wir das einschalten. Wir haben als Konsument, als Hörer, als Hörerin kaum Möglichkeiten, sozusagen Eingriff ins Programm zu nehmen. Also on demand ist schwierig, es sei denn, man hört es übers Internet. Also es gibt es, also eigentlich alle Radiosender haben einen Livestream und je nachdem, wie sie ausgestattet sind, haben sie auch einen Livestream, wo man vielleicht zurück skippen kann oder sie haben eine Mediathek, wo man sich auch einzelne Beiträge anhören kann, tatsächlich im Nachhinein.
Also ist mit Radio wirklich auch wieder das Medium Radio gemeint, auch das journalistische Radio tatsächlich, also wo Journalisten sich hinsetzen, Programm machen und das dann durch den Hörfunk vermitteln, kann man das so zusammenfassen?
Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Radio. Also es gibt ja Radio-Hörfunksender, die nur Musik spielen tatsächlich, also wo der einzige Informationsanteil vielleicht tatsächlich das Wetter, Verkehr, Nachrichten ist. Dann gibt es natürlich Programme, die auf die Musik genauer eingehen und wieder noch weiterführende Inhalte geben oder so. Und dann gibt es natürlich Radio, die Inhalte machen jenseits von der Musik, also journalistische. Es muss ja auch gar nicht journalistisch in dem Sinne sein, dass dahinter irgendwie immer ein journalistisches Informationsinteresse steht oder eine vermeintliche Objektivität. Es kann ja auch eine Talksendung sein, es kann ja auch Bürgerfunk sein, also dass man sich einfach Leute einlädt, auf die man Lust hat, mit denen man zu sprechen möchte. Und da gibt es ja dann die unterschiedlichsten Formen. Also wie gesagt, machen das jetzt Journalistinnen und Journalisten, machen du und ich das, macht das unsere Nachbarin beispielsweise, machen das Schüler, machen das Kinder.
Wobei schon, also wenn wir vom Radio reden, doch eigentlich schon mehr eher professionelle Radiomenschen gemeint sind, oder? Als jetzt eben unsere Nachbarinnen zum Beispiel.
Ja, wahrscheinlich denken die meisten immer daran. Aber interessanterweise hat sich ja beim Radio gerade schon in den letzten 30 Jahren diese Bürgerfunkszene gehalten. Also die eben in offenen Kanälen oder auch in freien Radios Programm machen, das eben kein kommerzielles Interesse hat, das keinen öffentlich-rechtlichen Auftrag hat, also im Sinne von, es muss irgendwie über aktuelles politisches Geschehen oder so berichtet werden. Die Vergabe oder die Lizenzen dann für diese Sender sind teilweise an solche Bedingungen auch wieder geknüpft, dass es irgendwie so und so viel Wortbeiträge geben muss oder so weiter. Aber das hat sich ja interessanterweise gehalten und auch mit dem Internet ist dieser terrestrische Rundfunk ja noch gar nicht, also den wir über die Funkwellen aussenden, gestorben. Es haben sich eher mehr freie Radios, glaube ich, entwickelt. Und was früher die Leute als Piratenradio gemacht haben, irgendwie heimlich so eine Antenne aufgestellt und gesendet haben, das machen die Leute halt jetzt im Internet, über einen Livestream.
Ich glaube, da sind wir halt auch bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, der durch die Digitalisierung eigentlich kam. Also dass es zwar, klar, konnte schon jeder immer Radio machen, aber dass du auch wirklich gehört wirst, ja. Also wenn ich jetzt hier das Küchenradio einschalte und dich dann höre tatsächlich und nicht alle herkömmlichen journalistischen Radiosender, war jetzt nicht so einfach, wie es jetzt heutzutage ist, oder? Also dadurch sind wir jetzt bereicherter auf jeden Fall durch das Internet. Und vielleicht auch durch die Podcasts. Was sind denn Podcasts, Paula?
Ja, da streiten sich die Geister.
Deswegen frage ich.
Also es gibt zwei Wege, Podcasts zu erklären. Das ist sozusagen meine Definition. Das ist einmal, es ist eine Technik tatsächlich. Also dass du eine Audiodatei hast und du kannst, also es ist für Audio programmiert worden, du kannst mittlerweile auch Videos darüber verbreiten oder Texte tatsächlich. Das heißt, in der Regel, ne, du stellst auf einen Server eine Audiodatei, eine Sendung oder auch ein Lied vielleicht und dieses Lied kann dann oder diese Datei kann dann von deinen Zuhörern, Hörerinnen sozusagen abonniert werden. Also man macht ein Feed, einen Weg sozusagen dahin, programmiert den und man kann diesen Weg als Zuhörerinnen eben abonnieren, so umsonst in der Regel. Und dann kann man sich, entweder wird dann diese Datei immer mit dem Programm, mit dem ich das abhöre, automatisch erneuert, also automatisch immer geupdatet, das möchte ich sagen. Also wenn du halt, ne, du hast Folge 1 hochgeladen, jetzt lädst du Folge 2 hoch, dann wird es immer automatisch geupdatet, wenn jemand eben sein Podcast-Abspielprogramm öffnet. Das kann halt iTunes sein, kann der iPod sein, das war am Anfang, daher Podcast. Dann kann das natürlich, heute hast du das alles auf Apps, auf Smartphones. Du kannst aber auch einen sogenannten RSS-Feed abonnieren in deinem Browser, auf deinem Computer, im Firefox. Da kann man sich das auch so einfach nur als Listen beispielsweise anzeigen lassen. So. Das ist einmal erstmal diese technische Verbreitung. So. Und solange du erstmal nur Wortinhalte verbreitest, brauchst du auch dafür als Podcast-Macher, Macherin auch keine Lizenz oder so, also keine Rundfunklizenz oder so. So, das ist das eine. Das andere ist dann auch die inhaltliche Dimension, über die man natürlich auch noch viel mehr reden muss. Das ist schon, klar, viele Leute denken oder dachten immer, ach, das ist doch einfach nur Radio. So, ja. Oder wie es ja heute auch viele Radiosender machen, dass sie dann ihre Talksendung oder ihre Abendsendung einfach in so ein Feed reinladen und als Podcast kann man sich den sonst wann immer anhören.
Genau.
So. Es ist allerdings noch viel mehr inhaltlich. Es ist auch eine neue Art, Radio zu machen teilweise, also Audio zu machen. Es ist Ich finde das immer schwierig. Ja, eine neue Art, teilweise finde ich, gab es das ja schon. Mhm. Also neu in dem Sinne, sagen halt die Leute, wir haben keine Zeitbegrenzung. Wenn der Podcast 3 Stunden lang geht, dann lasse ich den 3 Stunden so. Ich halte mich, ich kann mich an journalistische Regeln halten, ich muss es aber auch nicht. Ne? Es ist vor allen Dingen, das ist auf jeden Fall so ein sehr persönliches Medium. Es lebt sehr davon, wer diese Sendung macht, moderiert, wer die Gespräche führt, wen man einlädt. Ne? Mhm. Es gibt zwar auch viele zahlreiche Podcasts, die von einer Person bestritten werden. Aber in der Regel sind es doch eher Podcasts, die von mindestens 2 Leuten oder auch mehr Leuten gemacht werden. So. Wo es sich zum Beispiel auch vom Radio abgrenzt, wo wir ja in der gesamten Breite, wenn man sich alle Programme anschaut, ja eher einen Moderator, eine Moderatorin tatsächlich haben.
Ja, in der Regel.
Und auch Talksendungen, das ist ja, wenn man da jetzt mehr als 3 Leute einladen, sind die Leute ja befordert und so weiter. Also man nimmt so ein bisschen, handhabt die Regeln so ein bisschen lockerer beim Podcast, so ganz grob gesagt.
Also nimmt man im Endeffekt so ein bisschen das Alte, was man schon kennt, ja, aus dem Radio auch, so, woran man sich vielleicht hält, aber bestückt das mit eigenen Sachen, mit eigenen Regeln. Also allein schon, wie du schon sagtest, ja, ich bin nicht an eine Sendung gebunden, ich bin nicht an eine Sendezeit gebunden, ich bin nicht mal an den Ort gebunden. Also ob wir hätten jetzt auch ins Radiostudio gehen können oder sogar müssen, wenn wir wirklich Radio machen würden.
Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Mhm. Also, Stefan Schulze hat beispielsweise gesagt, er macht den Aufwachen-Podcast. Der hat das auch so ein bisschen polemisch zugespitzt formuliert. Er hat gesagt, Rundfunk, das ist ein Programm, was ich für meinen Programmdirektor mache, für einen bestimmten Auftrag. So. Und Podcast, das ist das, was ich für Hörer mache. Mhm. So. Das ist natürlich sehr polemisch, weil irgendwie macht man Rundfunk am Ende ja dann doch wieder für die Hörerinnen und Hörer. Also so, ne? Aber er hat vor allen Dingen davon gesprochen, dass Rundfunk einfach etwas ist, was viel stärker organisiert ist, auch viel stärker reglementiert ist. So. Mhm. Und das muss ja auch gar nicht schlecht sein. Also das hat er auch gesagt. Das ist jetzt ja nichts, was irgendwie ein schlechtes Merkmal ist. Es kann ja auch ein Qualitätsmerkmal sein. Er sagt auch sogar, dass er den Hörfunk als das Medium betrachtet, welches die Digitalisierung überlebt hat und überleben wird. Was ganz interessant ist im Gegensatz zu Printmedien oder dem linearen Fernsehen, ne? Mhm. Wird natürlich spannend sein, wo das alles noch hingeht. Ansonsten, Hörfunk gab es ja immer schon in unterschiedlichsten Formen. Also auch wenn wir uns alleine den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland angucken, so, da gibt es natürlich stark segmentiertes Programm, wie die auch einfach Chartmusik spielen dazwischen Wetter und Verkehr und irgendwie 2 Beiträge am Tag und noch über irgendwas Regionales. So, ne? Dann gibt es Sendungen, Informationssendungen, die Sender, die 100% Wort den ganzen Tag über senden. Manche, die halt das ein kleinteiliges Programm haben mit Beiträgen, die vielleicht maximal 4 Minuten lang sind. Dann gibt es aber auch Sender und Sendungen, die eben schon immer Talksendungen gemacht haben, die ja vielleicht 1 Stunde lang sind, vielleicht aber auch mal ganze Nächte lang sind. So, das hat sich in den letzten Jahren leider sehr zurückgeschraubt, diese Lockerheit. Man hat es sehr durchformatisiert oder organisiert, um mit Stefan Schulze zu sprechen. Wenn man natürlich dann nochmal guckt in den angloamerikanischen Markt oder auch auf die Bürgerfunksendung oder die freien Radios, die eben schon viel früher oder vor 30 Jahren schon diese Regeln über Bord geworfen haben, sag ich mal, und geguckt haben, okay, wir haben hier ein Thema, wie können wir das, wenn es so viel Platz braucht, dann geben wir dem so viel Platz. So, oder ich will halt mal ein 3 Stunden Talkformat machen, da wird schon irgendwer zuhören. So, ne? Auch darin, oder gerade Talkformate, die sind ja in den USA, Nordamerika wahnsinnig groß schon immer gewesen. Und das findet man auch in vielen anderen Ländern. Also es ist gar nicht sowas komplett Ungewöhnliches. So. Und auch vom Inhalt her gab es auch im Radio schon immer Sendungen, wo man sagen kann, ja, schön, spannend, da unterhalten sich 2 Männer und ist sehr lustig, aber interessiert mich nicht. Das, was vielleicht heute Jan Böhmermann und Olli Schulz in ihrem Podcast machen. Darum finde ich immer so ein bisschen so richtig neu erfunden wurde das Rad nicht.
Mhm, ja.
So, das ist immer meine Meinung. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass es wieder einen neuen Aufschwung gegeben hat, sozusagen. Und durchaus vielleicht auch Freiheiten, weil das ja irgendwie auch so ist, wenn du auch einen offenen Kanal oder ein freies Radio hast. Irgendwann kommst du halt in den Punkt, dass du irgendwie dich organisieren musst. Sei es, um deine Lizenz zu halten, sei es auch einfach diesen Betrieb irgendwie zu organisieren. So, weil wenn keiner kommt und man sendet stille 3 Stunden, ist auch blöd.
Musst du im Endeffekt Endeffekt ja auch, wenn du mit dem Podcasten irgendwo hin willst. Ja, also wenn du den Sprung eigentlich machen willst, weg von, okay, ich podcaste nur für mich, um mein eigenes Wissen für mich selber zu dokumentieren, sondern ich podcaste eben auch für andere Leute. Ich will vielleicht auch, dass es nochmal Menschen außerhalb von meiner Familie und meinem Freundeskreis hören, weil ich vielleicht der Meinung auch bin, dass ich einen super wichtigen Beitrag zum Weltgeschehen irgendwie habe. Und du hast ja auch schon angesprochen, viele Podcasts werden auch gar nicht alleine gemacht. Ne? Das ist ja nochmal eine eigene Organisationsstruktur. Ja? Wenn du alleine bist, klar, machst du es, wie es dir passt. Aber auch wenn du mit zu zweit zum Beispiel, wenn wir beide jetzt regelmäßig einen Podcast machen würden, müssten wir uns natürlich auch überlegen, okay, wie kriegen wir das hin? Wie oft senden wir? Wie schauen unsere Inhalte aus? Laden wir uns irgendwelche Gäste ein oder so? Ja, aber ich frage mich dann, okay, also du sagst im Endeffekt, das Neue am Podcasten ist der neue Aufschwung.
Naja, das sind zwei Dinge. Also zum einen, was das Neue am Podcast ist, das kann man jetzt, weiß ich nicht, ob es da Zahlen zu gibt. Das wäre mal interessant, sich da reinzugucken, wie viel, also in die Bürgerrundfunkforschung vielleicht nochmal reinzugucken, wie viele Leute haben sich dort beteiligt in den letzten 30 Jahren. Also ich kenne dann immer nur so Zahlen wie, dass wir in Berlin bei Alex Berlin, wenn es ums Radio geht, dort um die Radiofrequenz auch im Schnitt immer 100 Produzenten hatten, 100 feste Sendungen. Wahnsinn. Und das heißt, eine Sendeverantwortliche dafür, da hängen ja an vielen Teams dann nochmal mindestens eine zweite Person dran oder auch ganze Redaktionen oder irgendwie ein Team. Das weiß ich, das kenne ich auch von anderen, auch offenen Kanälen in kleineren Städten, die auch irgendwie irgendwann keine Sendezeit mehr zu vergeben hatte, weil sie wirklich voll hatten, ihr 24-Stunden-Programm oder ihr Tagesprogramm. Also das wird schon immer angenommen. Also die Leute haben schon aktiv ihre Sachen gemacht. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt mehr Leute wirklich, also das ist jetzt schwierig irgendwie nachzugehen. Wenn heute jemand sagt, oh, ich mache jetzt einen Podcast über Kinofilme, über neue Kinofilme, über neue japanische Kinofilme. Cool, damit bringe ich jetzt mal mein Nerd-Thema unter die Massen. So, ob diese Person, das ist halt die Frage, hätte die Person vor 20 Jahren zum offenen Kanal gefunden, ja oder nein? Und hätte sie Sendung gemacht, ja oder nein? Das finde ich schwierig, das zu beantworten. Das würde ich gar nicht sagen wollen. Ja, die wäre dann eben zum offenen Kanal gegangen. Das würde ich nicht sagen.
Das heißt Nischenthemen. Also dadurch, dass das Podcasten aufkam, dadurch, dass jeder tatsächlich jetzt wirklich die Möglichkeit hat, sein Thema zu platzieren, seinen eigenen Sendeplatz zu finden, seine eigene Reichweite und sein Publikum aufzubauen, das ist das Neue. Und dadurch haben Nischenthemen einfach eine Chance, tatsächlich auch gehört zu werden und wahrgenommen zu werden?
Also ich glaube, was das Neue ist, natürlich ist die Frage, also machen heute quantitativ mehr Leute Nischenthemen tatsächlich oder einfach ihre eigene Perspektive, ne, dass sie ihre eigene Sendung haben mit ihrer eigenen Perspektive, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wird es heute einfach mehr gehört, einfach wahrgenommen? Ich glaube, das ist nämlich das Neue tatsächlich. Die Leute haben ihre Sendung gemacht in den offenen Kanälen und man weiß ja nie beim Radio, das ist immer schwierig mit den Umfragewerten, wie viele Leute hören diese Sendung eigentlich? Das ist gerade dann das Problem, dass gerade freie Radios und Bürgerradios oder offene Kanäle nicht abgefragt wurden in diesen Umfragen. Und natürlich, dass so ein Grundklischee in der Bevölkerung steht, ach, jetzt ist der offene Kanal, da läuft ja immer nur merkwürdige, singende Segenmusik. So. Auf der anderen Seite habe ich das ja selber mitbekommen als Macherin von Sendungen, was man tatsächlich gezieltes Feedback gekriegt hat. Oder auch die Sendung gezieltes Feedback. Die hatten dann ihre eigene Community. Das war natürlich dann regional begrenzt. Das ist halt jetzt das Neue. Das ist ja theoretisch weltweit offen ist.
Und das gab es aber auch erst durchs Internet, oder?
Und das gibt es erst durchs Internet. Ja. Und das ist natürlich, im Podcast potenziert sich das nochmal. Und vor allen Dingen auch dieser große Boom, dass du das jetzt immer in deiner Hosentasche trägst, auf deinem Smartphone. Da hören die Leute ja Podcasts. Ne? Podcasts gibt es jetzt auch schon seit 20 Jahren. Es hat sich ja erst nicht so richtig durchgesetzt, wurde auch schon mal für tot erklärt. Aber mit dem Boom des Smartphones und der Apps und der guten Kopfhörer und so weiter und natürlich die Menschen, die mobil irgendwie unterwegs sind und alleine sich gerne unterhalten lassen wollen, damit hat es diesen Boom gegeben, sozusagen in den letzten Jahren. Also das ist dieser eine Punkt, dass es jetzt irgendwie gehört wird, dass es auch wahrgenommen wird und jetzt wird es stark in den letzten zwei, drei Jahren dazu kommt, dass es auch irgendwie anerkannt ist, nach und nach.
Also du beziehst den Boom vor allem auf die technischen Komponenten und die technischen Möglichkeiten, ja, dass die daher kommen. Weil ich frage mich das auch, mir ist es auch aufgefallen, dass vor allem irgendwie in den letzten 5 Jahren wie Pilze Podcasts irgendwie aus dem Boden geschossen sind und irgendwie jeder podcastet, ja. Also in meiner Wahrnehmung angefangen eher so tatsächlich die Journalisten, ja, die erst angefangen haben, ihre kompletten Radiosendungen online zu stellen und dann irgendwie gab es dann aber den Podcast irgendwie zur Sendung oder den Podcast zur Rubrik und dann immer mehr Privatpersonen und teilweise auch gar nicht aus dem professionellen Medienbereich tatsächlich.
Sondern nee, das ist falsch rum.
Andersrum, ja?
Es ist andersrum passiert. Also Podcast, und das muss man definitiv Podcast zugestehen, dass das eben tatsächlich ein Medium ist, was aus dem Volk, aus den Menschen erwachsen ist. Also ich finde es irgendwie auch immer komisch, mal Community zu sagen. Yeah. Also aus den Menschen tatsächlich entstanden ist. Das ist sehr ähnlich wie so eine Bloggerbewegung. Also das überschneidet sich ja auch teilweise, also dass sich Privatpersonen gesagt haben, ich mache jetzt eine Sendung, und das war ja von Anfang an so, ich mache entweder nur ein Laberformat, wo ich mich mit Leuten unterhalte, es war, wie gesagt, irgendein Thema, was mich interessiert, ob das jetzt nun ein Spezialthema war oder nicht, ein Nischenthema oder nicht, sei mal dahingestellt. Und lange wurde das ja das Potenzial vom Journalismus, von den Verlagshäusern, vom Rundfunk und so weiter überhaupt nicht erkannt. Also viel zu spät erst. Ne? Sie sind ja wirklich eigentlich erst in den letzten 1,5 Jahren draufgesprungen und man merkt das ja auch, wie exzessiv sie gerade damit arbeiten, weil sie darin jetzt gerade irgendwie eine Möglichkeit noch sehen, Gehör zu finden. Weil sie natürlich jetzt sehen, dass da vermeintliche Laien wie Thilo Jung machen 4-stündige Politik-Sendungen.
Und die Leute hören es.
Und die Leute hören das.
Komplett.
Ne? Komplett. Die setzen sich damit auseinander, die diskutieren damit, ne? Ja. Die gehen zu den Veranstaltungen sozusagen und so weiter, ne? Also da ist viel zu spät, ist man da auf diesen Trip gekommen und wie das jetzt auch gerade umgesetzt wird von diesen etablierten Medien, darüber kann man auch nochmal streiten, teilweise besser, teilweise schlechter. Genau, aber das ist eigentlich das Interessante an den Podcasts und darum ist es auch immer sehr witzig, wenn diese beiden Welten aufeinandertreffen.
Okay, also im Endeffekt, wie du es eigentlich sagst, ne, aus dem Blogging, dann auch das Podcasten, ja, es hat sehr viel mit Selbstermächtigung zu tun, ja, und mit einem eigenen Empowerment. Okay, ich habe einfach die Möglichkeit, selber zu produzieren, mein Thema, egal welches, zu produzieren und zu veröffentlichen und die grandiose Möglichkeit, dass die Leute es immer zu jeder Zeit bei sich hören können. Also das sind die Gründe für diesen
Es sind so mehrere Entwicklungen. Es kann schon sein, dass heute mehr Leute einen Podcast machen und auch oder Audio machen tatsächlich, weil es ja auch einfacher ist, das zu machen. Ne? Du hast halt heute relativ günstige, du kannst theoretisch mit deinem Smartphone gute Aufnahmen machen. So kaufst du vielleicht noch einen Mikrofonaufsatz, ne? Aber auch günstige Audioaufnahmegeräte sind auch gar nicht so teuer, in Anführungsstrichen. Ne? So irgendwie klar, es sind auch 200 Euro teilweise. Es gibt aber auch welche für 50 Euro, die nicht schlecht sind. Kannst es natürlich immer nach oben ausweiten. Aber theoretisch kannst du auch eine richtig gut klingende, wie eine Radiosendung irgendwie zu Hause bauen, machen mit relativ wenig Equipment, ne? Und natürlich Audioschnittprogramme und so weiter. Ja. Also wenn ich daran denke, so, das war ein großes Ding, vor allen Dingen zum Beispiel für Campusradios oder auch für andere, für freie Radios, Bürgerradios, vor ein paar Jahren, als dann, ne, es kam die Digitalisierung. Jo. Das heißt, man hat den analogen Sendebetrieb im Sinne von, ich stecke eine CD in den CD-Spieler und spiele das Lied ab, hatte man ja auf einmal MP3s und musste die ja abspielen auf dem Computer.
Richtig.
Und dafür gibt es natürlich im Radio spezielle Programme, also iTunes fürs Radio, jetzt ganz übertrieben, ganz platt gesagt, ne, die natürlich einige Raffinessen, einige Funktionen brauchen fürs Radio machen, das iTunes eben nicht konnte. Also man konnte nicht einfach iTunes nehmen. Und die Softwareprogramme, die es auf dem Markt gab, die waren ja dann für solvente Kunden konzipiert, fürs Deutschlandfunk oder für RTL oder so. A, konnte man das gar nicht bezahlen als nicht kommerzieller Sender. B, war es auch viel zu kompliziert und so weiter und vielleicht auch viel zu viele Funktionen unnötig. Das heißt, man musste vor 10 Jahren erstmal eine eigene Software entwickeln oder sich irgendwelche Krücken bauen oder und so weiter. Und das geht heute, also heute hast du auch fürs Radio Merlist beispielsweise, hast du einfache Software und fürs Podcasten sowieso. Du kannst dir umsonst ein Hitprogramm runterladen. Klar. Oder nur für 60 Euro irgendwie das einmal bezahlen. So. Und viele Leute haben aber auch Gefallen daran und bezahlen halt 25 Euro für Adobe Audition im Monat und haben da irgendwie alles zusammen, ist ja irgendwie auch machbar. Mhm. Also natürlich, es gibt immer Leute, für die sind 25 Euro nicht machbar, das ist mir klar, aber im Vergleich, wenn man das eben betrachtet von vor 30 Jahren oder wenn man sich mal in so einem Studio steht vom Deutschlandradio, was sie da an Equipment haben, ist das schon sehr runtergefahren. Und worauf ich hinaus will, ist, dass ich glaube, dadurch vor allen Dingen Sachen auch, es ist nachhaltiger, die Leute bleiben, glaube ich, länger dran. Das ist, glaube ich, der Unterschied, ne? Dadurch, dass du das überall produzieren kannst, ne? Dass du es übers Internet kannst du zu zweit einen Podcast machen oder zu dritt, aber du musst gar nicht in derselben Stadt wohnen oder in derselben Wohnung gerade sein, ne? Solche Geschichten. Und dadurch ist natürlich die Möglichkeit viel besser zu geben, wenn ich so ein Projekt starte, es auch weiterzuführen. Ich glaube, das macht es dann auch so attraktiv für Leute, die sich bisher noch nicht in den Medien gesehen haben, dann ihre Podcasts zu machen.
Ja, und auch im Vergleich noch zum Video, du stehst mit der Stimme jetzt als allererstes mal da. Ja, das ist auch nochmal eine andere Ausdrucksform als mit einem Text, als mit einem Video. Es ist
und es ist natürlich, man ist es heute, auf der anderen Seite sind es natürlich heute die Leute gewohnt, ihre Stimme, ihre Meinung kundzutun. Also
fängt zumindest an, ja.
Also, ne, und zwar in positiv, also ne, mit Instagram, mit Twitter, mit diesen ganzen sozialen Medien, wo wir, ne, ist es ja, also jetzt wachsen ja die Kinder auf, die kennen eine Welt ohne Internet nicht. So, die kennen keine Desktop-Computer. So, die sind sehr, also ne,
die Armen.
Die, ja, die kennen nur Tablets tatsächlich. Ja. Sie werden es vielleicht dann in ihrer Arbeitswelt kennenlernen und so weiter, ne? Aber also die haben ein ganz anderes Medienverständnis. Ja. So, und sich selber zu präsentieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist und in welcher Art und Weise man das macht, ob man damit jetzt eine politische Botschaft sendet, indem man ein Instagram-Bild macht oder nicht, oder ein Video hochlädt bei YouTube, die sind es total gewohnt. Ne? Jeder darf bei YouTube ein Video hochladen, jeder darf bei Instagram ein Video hochladen. Und zwar umsonst, vermeintlich erstmal. Ne? Also ich muss zumindest kein bares Geld erstmal dafür bezahlen. Ne? Das hat natürlich auch negative Auswirkungen, dass Leute, die wir als Trolle oder als Hater bezeichnen, dann auch irgendwie unter Artikeln, unter Beiträgen irgendwie ihren Hass rauslassen gegen die Leute und sie hemmungslos beleidigen. Das auch, klar. Das ist die negative Seite. Aber wir sind gerade in so einem Stimmung, in so einem Vakuum hier in dieser westlichen Gesellschaft, dass du theoretisch überall deine Meinung relativ einfach kundtun kannst. Und ich glaube, viele Leute dann eben irgendwann aber auch an ihre Grenzen stoßen und merken, okay, mit so einem Instagram-Post, das reicht mir nicht.
Genau,
ich muss mal da irgendwie weiter, ich muss mal nachhaltiger und wenn ich sowieso mal jemanden interviewen will, wie gesagt, YouTube-Video ist irgendwie zu aufwendig, also mache ich mal einen Podcast.
Ich meine, wie oft kommen in verschiedenen Freundesgruppen allein die Überlegung auf, ey, wir unterhalten uns so gut und wir sollten unser Gespräch eigentlich mal aufnehmen, oder? Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es tatsächlich aus dieser Gesinnung herauskommt. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass es unheimlich viele Podcasts in den letzten Jahren gab. Was sagst denn du, gute Podcasts, schlechte Podcasts? Ja, also vielleicht mal so, weiß ich nicht, gibt es wie so Qualitätskriterien oder so, wo wir sagen würden, das ist ein richtig guter Podcast oder das vielleicht eher nicht so?
Es kommt total drauf an.
Na, diese Bewertungen, ne? Furchtbar.
Ich glaube, es kommt total drauf an, ne? Wenn du mit wirklichen Hardcore-Podcast-Fans sprichst, die sagen, es ist alles erlaubt, du darfst alles machen. Ich glaube, in einer Sache sind sich alle einig, die Technik tatsächlich. Dafür bin ich persönlich auch nochmal total sensibel, weil ich halt, ich sag mal so, ich bin Audio-Premium-Produkte gewöhnt seit Jahren.
Das heißt, kein Rauschen im Hintergrund, kein Knistern.
Ich bin tatsächlich eine sehr begeisterte, schon seit vielen Jahren Hörerin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, insbesondere auch vom Deutschlandfunk oder so. Das heißt, wenn ich mir da ein Feature oder auch nur eine 4-Minuten-Reportage anschaue, dann weiß ich, da wird nicht irgendwie mittendrin der Ton auf einmal leiser sein, sondern das wird alles ordentlich gepegelt sein, sagt man. Ne?
Ja.
Das wird nicht vorkommen, dass man sagt, oh, Entschuldigung, das war ein schlechter Ton. Also das passiert vielleicht mal live, dass sie sagen, oh, die Qualität ist gerade so schlecht gewesen, aber es war so wichtig, darum sind wir dran geblieben. Ne? Also, oder auch die Features, die da zusammengebaut sind aus verschiedensten Teilen. So, ne? Das ist halt für die Ohren High-Class-Premium-Produkte. Und das hat man ja auch gemerkt mit, als jetzt Podcasts wirklich nochmal in Deutschland Fuß gefasst haben, dass es eben so Qualitätsproduktionen wie Serial oder so, ne, aus den USA, da wurde ja auch unfassbar viel Geld reingeballert in den letzten Jahren in den USA, in diesen Markt, und die sind natürlich top produziert, so, und auch nochmal USA, die legen da nochmal 30.000 Filter und Bässe und das ist richtig krass gut klingt drauf, da sind wir in Deutschland alle viel minimalistischer angehaucht, also genau. Aber Basis ist einfach die Technik, dass die stimmt, dass man dich gut versteht. So, ich persönlich bin dann auch so, dass ich schon sage, okay, probier wirklich mal was aus, bevor du auch eine Folge aufnimmst. So, probier mal ein bisschen rum mit deinem Mikrofon. Wie klingt das gut? Wie macht das was, wenn ich jemand anderen aufnehme? Wenn ich jemanden übers Internet aufnehme, vielleicht mal verschiedene Programme auch ausprobieren tatsächlich. Weil das merke ich persönlich, dass ich dann tatsächlich abschalte, dass mich das wahnsinnig ärgert. Das ist vielleicht auch teilweise persönlich. Teilweise kann es durchaus sein, dass die Leute auch dann abschalten. ich glaube, an der Qualität und vor allen Dingen, eigentlich haben die Leute ja heute auch alle super Kopfhörer, ne? Also klar, es gibt die Fraktion der In-Ears, wobei es, ich glaube, so ein Apple In-Ear ist auch ziemlich gut, wenn man den hört.
Hab ich nicht, keine Ahnung, bestimmt.
Ich weiß,
ihr könnt es ja mal in die Kommentare posten.
das weiß ich nicht. Klar, es gibt sozusagen so zwei verschiedene Arten und Weisen, die Podcasts zu hören, ne? Entweder über deinen useligen Alexa-Google-Lautsprecher, ne? Der so ein bisschen... Also ich spreche jetzt aus einer hochnäsigen Audioproduktionssache. Ne? Also was ich sagen will, es gibt so zwei Qualitätsstufen, glaube ich, wo die Leute jetzt gerade Audio hören. Entweder halt so richtig gut, richtig teure 300 € Kopfhörer, neu alle Umgebungsgeräusche ausgeblendet und so weiter. Oder halt ja irgendwie über einen mobilen Lautsprecher in die Küche gestellt, ja, wo man eh so wo alles rausgefiltert wird sozusagen. Ne? Glaube ich, die zwei verschiedenen Sachen. Und dann fällt es natürlich bei so einem irgendwie so einem portablen Lautsprecher ja auch gar nicht so stark aus, wenn da vielleicht die Samplerate nicht gut ist, was ich... Um zur Erklärung, was passiert, wenn man eine zu niedrige Samplerate hat, dann klingt es wie aus der Blechdose. Ganz knapp gesagt.
Telefonstimme, also wenn ihr mit Absicht eine Telefonstimme erzeugen wollt, Samplerate.
Genau, weil die Samplerate, die misst pro Minute, wie viele sozusagen, also das ist ganz grob die Definition, wie viele Informationen gespeichert sind, um, also die das Programm liest, um zu wissen, was dort passiert an Ton. Mhm. An Dateien, was es wieder gibt, sozusagen. Und so niedriger deine Samplerate, umso weniger Informationen sind dort gegeben.
Ich finde auch zum Thema Qualität, also gibt es zwei Sachen. Also einmal, um bei deiner technischen Variante zu bleiben oder Komponente auf jeden Fall zu bleiben, merke ich beim Podcasten, okay, der Trend geht ein bisschen dahin, eher weniger zu schneiden tatsächlich und das Echte mehr dazulassen. Während bei eben, wenn du, wie du vorhin meintest, das Beispiel von dem Feature dann, von dem Radio-Feature beim Deutschlandfunk, du natürlich weißt, okay, es sind auf jeden Fall alle Äs rausgeschnitten oder die meisten, ja, nur wenn vielleicht ein natürliches, okay, jetzt geht der Satz weiter, der ist noch drin, aber die Äs sind weg, die Huster sind weg oder wenn eine Stille drin ist, das wird gekürzt. Während bei vielen Podcast-Formaten schon so wenig postproduziert wird wie möglich, oder?
Kommt, glaube ich, total drauf an. Also, und da würde ich gar nicht unterscheiden zwischen privaten Leuten und die das vielleicht aus journalistischer oder beruflicher Sache machen. Es stimmt schon, dass man, es ist total schwierig, weil es gibt ganz unterschiedliche Podcasts. Es gibt halt die Podcasts, die auch sagen, hey, wir machen hier ein knackiges 30-Minuten-Gespräch oder mein Podcast ist immer 30 Minuten oder immer 45 Minuten lang und darüber gehe ich nicht. So, es gibt andere Sachen, die sagen, nö, wir nehmen uns da so viel Zeit, wie es geht. So, und da wird, glaube ich, schon teilweise auch mal geschnitten, wenn man mal verhaspelt sich oder so. Aber es ist kein Muss. Kommt, glaube ich, auf den Podcast drauf an und auch auf das Thema. So in den Verlagen wird schon teilweise ganz schön stark geschnitten. Also gerade die SZ hat davon, die Süddeutsche Zeitung davon berichtet, bei der Subscribes 10 in Köln, dass sie sehr stark, sehr krass schneiden, was ich auch ja sehr komisch fand, weil dann auch, wenn man auch vom Radio kommt, es ist gar nicht so, dass im Deutschlandfunk, das ist ein absolutes Klischee, alles weggestrichen wird. Also zum einen muss man bedenken, klar, da sind halt Experten, die sprechen können. Ja. Also die Moderatoren, die sind halt alle in einer Sprecherausbildung. Ja. Die Nachrichtensprecher, das sind zum Teil ausgebildete Schauspieler, Schauspielerinnen. So. Ne? Und natürlich auch die Experten, mit denen sie reden, die Politiker, PolitikerInnen oder Kunstwissenschaftler, die man da interviewt, die sind es gewohnt, in den Medien zu sprechen, in der Regel. Darum werden sie dann angerufen von den JournalistInnen, weil sie wissen, da kriegen sie einen guten Ton hin.
Ach so. Ne?
Also das muss man immer erstmal das vorschalten und wenn ein nötig ist, dass es da drin gehört, dann ist es auch drin. Es fällt uns nun, glaube ich, nicht so auf tatsächlich. Die meisten Ms fallen einem gar nicht auf, es sei denn, das sagt jetzt wirklich jemand also so, ne? Das nicht. Klar. Das ist, wie gesagt, bei dem Podcast will ich da vorsichtig sein, zu sagen, dass da irgendwie weniger geschnitten wird oder mehr geschnitten wird, kommt, glaube ich, dann komplett drauf an, was für ein Ansinnen du hast und wie du das selber handhaben möchtest. Und wenn du ein geübter Podcaster, Podcasterin bist, dann bist du es ja, also kannst du ja mitunter auch sprechen.
Richtig. Die zweite Komponente, die mir einfällt, ist natürlich die inhaltliche. Also ich finde schon, dass man hören kann, ob eine Sendung mehr vorbereitet ist oder einfach nur aus dem Gedanken rausgelabert. Das heißt, wenn ich mit Leuten spreche, hey, und die mir erzählen so, hey, ich würde gerne podcasten und ich überlege gerade, wie ich das am besten angehe, dann erzähle ich schon, hey, macht euch vielleicht vorher Gedanken. Du hast es ja auch schon gesagt, hey, probiert vielleicht mal was aus, also sei es mal die Technik ausprobieren, aber auch einfach mal Sprechen ausprobieren. Ich sage auch, gewöhnt euch an eure Stimme, die zu hören, weil ja, die ist am Anfang wirklich komisch für uns alle, also wo man immer denkt so, oh, ich höre mich ja ganz furchtbar an, wie können mir Leute überhaupt zuhören? Aber auch sich nochmal überlegen, okay, was für eine Art Podcast will ich machen? Ja, rede ich jetzt einfach nur mit dir? Habe ich jetzt ein spezielles Ziel? Ne? Also ich habe dich jetzt zu einem bestimmten Thema mit hier in die Sendung zum Beispiel gehört und habe mir schon vorher auch überlegt, okay, welche Sachen möchte ich vielleicht fragen? Ja, und habe aber im Vergleich zu vielen Radiosendungen kein fertiges Skript tatsächlich, das wir jetzt durchgehen und ablesen, während wir diese Sendung machen. Gibt's auch. Es gibt ja die verschiedenen Komponenten, wie ein Audiostück produziert wird.
Das kommt ja drauf an, also was du machst. Also wenn du in der Radiosendung eine Magazinsendung hast, wo du in der Stunde jetzt 7 Beiträge unterzubringen hast und oder keine Ahnung, 4 Beiträge und 3 Live-Interviews, dann ist es ja irgendwie logisch. Du hast halt auch nur dieses 60 Minuten Zeitfenster, das ist in einer gewissen Art und Weise durchgeplant ist. Es gibt erstmal den Sendeplan. So, ob dann der Moderator, die Moderatorin jeden Text, den sie dort spricht, sich vorschreibt, das ist dann immer eine Geschmackssache der Moderatoren und Moderatorinnen tatsächlich. So. Und da du beim Podcast ja immer noch eher, also weniger so gebaute Sendungen hast, sondern eben eher so Talk-Formate, eher so Interview-Formate, oder vielleicht du hast, klar, was dann auch mal aufkommt, du hast so ein Talk-Format von 2 Leuten und dann hat mal jemand noch was mitgebracht, so, das ist irgendwie noch so das Gang und Gäbige. Du hast ja also weniger diese gebauten Sendungen tatsächlich. Und teilweise haben diese Leute aber auch bei ihren Gesprächssendungen aber auch eine Vorbereitung, eine Überlegung. Lass uns mal zuerst darüber reden, lass uns dann darüber reden.
Hilft auch.
Bei manchen ist es ganz basic, okay, wir wollen über die 3 Themen reden und sagt vielleicht noch jemand, hey, mir wäre es total wichtig, bei dem Film darauf einzugehen, dass irgendwie ja keine People of Color in dem Film mitgespielt haben. Es ging aber um Sklaverei, fand ich irgendwie komisch. Lass uns auf jeden Fall darüber reden. Also das gibt es natürlich auch und andere machen das. Und es kommt halt darauf an, was hast du für einen Ansinn? Also bist du jetzt halt 2 Männer unterhalten sich, wie Olli Schulz und Jan Böhmermann, die das ganze Ding ja nur zu Unterhaltungszwecken machen. So, was ja gar nicht schlimm ist. Die natürlich teilweise die vielleicht auch vorbereitet haben, vorbereitete Rubriken, um natürlich so ein bisschen Pep reinzubringen oder Inhalt reinzubringen. Aber die haben ja jetzt nicht irgendwie den Sinn, dass sie jetzt über ein bestimmtes Thema aufklären wollen oder informieren wollen. So. Sobald du aber diesen Sinn hast, wie Thilo Jung zum Beispiel im Aufwachen-Podcast, in dem Moment musst du dich ja schon mal automatisch vorbereiten, weil dich einfach hinzusetzen und zu sagen, ja, wir reden jetzt mal über die Bundespressekonferenz, dann musst du dir ja mindestens die Bundespressekonferenz angeguckt haben. Ja. So, also das kommt total drauf an, aber es stimmt schon, dass du im Podcast eher auch die Motivation ist oder was man Leuten versucht mitzugeben, probier dich einfach aus. Ja. Und das ist natürlich mit Audios ist relativ einfach zu produzieren. Ja, auch das Schöne, das vielleicht einfach mal auszuprobieren. Also sich erstmal eine Testfolge zu machen, sich hinzusetzen, zu zweit mal aufzunehmen. Hey, lass uns mal über das Thema reden. Und wenn man feststellt, okay, wir sind so gut geübt im Reden und finden das gut, dann machen wir das immer so. Wenn man dann halt feststellt, okay, wir müssen echt ein bisschen Recherche immer vorher reinstecken, mal eine halbe Stunde, dann soll man das halt so machen. Ne?
Also halten wir fest, Vorbereitung als Qualitätsmerkmal kann helfen, muss nicht unbedingt sein. Je nachdem, was du halt machst, sei dir auf jeden Fall erstmal klar darüber, was du machen willst.
Genau. Aber das geht ja irgendwie bei jeder Sache im Leben. Also ne, wenn ich mich jetzt auch vor eine Gruppe hinstelle und einen Vortrag halte, ne, dann kann ich das auch lockerflockig aus der Hüfte machen, wenn ich der Typ oder die Typin dafür bin. Ich kann mich aber auch vielleicht vorbereiten, wenn ich über Goethe rede. So. Wenn ich natürlich jetzt so mega Goethe-Nerd bin, dann brauche ich natürlich jetzt nicht irgendwie mich nochmal hinsetzen, nochmal 3 Wikipedia-Artikel zu lesen, dann ist es alles überflüssig. Aber die guten Podcasts heben sich ja schon davon ab, dass es Leute sind, die eine Persönlichkeit haben, die gut sprechen können, die vielleicht dann natürlich über ein interessantes Thema sprechen, vielleicht wirklich auch ein Nischenthema, die eine neue Perspektive reinbringen und natürlich die irgendwie das Thema auch gut aufbereiten können, also argumentieren können, so in die eine oder die andere Richtung, ob sie dabei jetzt eine sehr starke irgendwie einseitige Perspektive fahren wollen oder ob sie vielleicht dann den Anspruch haben, hey, ich hole mir möglichst viele Perspektiven ein, das ist dann dahingestellt. So, aber Punkt.
Haben wir Empfehlungen? Also für Podcasts, die wir irgendwie gerne hören, wo wir auch sagen, ey, die sind eigentlich ganz cool oder ganz gut?
Oh, da gibt es so viele.
Warte, ich schreibe mit.
Erzähl. Also, wir packen sie alle in die Shownotes.
Klar, natürlich. Alles auf allesmeko.de nochmal nachzulesen.
Genau, also ich bin tatsächlich ein Podcast, den ich immer höre. Das ist die Wochendämmerung von Katrin Rönicke und Holger Klein. Holger Klein ist tatsächlich auch von Haus aus Journalist, arbeitet derzeit bei Radio 1, war davor bei Fritz unter anderem. Katrin Rönicke arbeitet auch für den RBB und mittlerweile auch für den Deutschlandfunk, hat angefangen vor ein paar Jahren den Lila-Podcast zu machen, der auch sehr gut ist. Und sie besprechen immer einmal in der Woche, freitags erscheint ja sozusagen die wichtigsten Themen der Woche. Oder das war mal so ursprünglich das Konzept, jetzt sie gucken schon immer, was sind wichtige Themen, worüber können wir sprechen, aber wenn jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt alle denken, dass der Brexit super wichtig ist, aber für sie sind gerade, ist der Klimawandel viel wichtiger. Das ist vielleicht, sie reden sehr oft über den Klimawandel, so das ist ein gutes Beispiel, weil sie eben dieses Thema wichtig finden. So.
Apropos Klimawandel, Fridays for Future hat einen eigenen Podcast aufgemacht, tatsächlich, der ganz dezentral auch organisiert ist, was ich persönlich ganz cool finde, weil das in dieser Bewegung tatsächlich aufgekommen ist. Soweit ich weiß, wird er immer Mittwoch, Abend, Nacht oder sowas veröffentlicht und das machen immer ganz verschiedene Jugendgruppen und läuft halt über einen gemeinsamen Feed zu Umweltthemen.
Auch gutes Thema, gute Möglichkeit. Dann bin ich auch ein großer Fan tatsächlich, der passt hier vielleicht gut rein, vom Politik-Podcast von Deutschlandfunk. Der ist nicht zu verwechseln mit dem Podcast Der Tag vom Deutschlandfunk, wie viele denken. Der Politik-Podcast, da ist das Konzept, dass ich einmal die Woche. Und sie haben, glaube ich, gar kein festes Veröffentlichungsdatum, was ganz cool ist. Also sie handhaben das sehr locker. Treffen sich in der Regel die Hauptstadtkorrespondentinnen des Deutschlandfunks. Es ist ja so, dass der Deutschlandfunk ein Hauptstadtbüro hat, wo mehrere Journalistinnen und Journalisten arbeiten, die dann sich das auch so ein bisschen aufgeteilt haben. Die eine Person ist für die CDU, CSU zuständig, die andere für die Linke. Dann gibt es auch nochmal so ein bisschen nach Themen. Der eine hat irgendwie vielleicht einen Schwerpunkt auf Wirtschaftsthemen. Dann gibt es noch einen Brüssel-Korrespondenten und so weiter. So. Und die treffen sich dann immer in auch unterschiedlicher Konstellation. Also wenn es gerade Unionskrach gab, dann hauptsächlich die Unionsexperten und vielleicht noch die SPD dazu, dann ist aber irgendwie die Person für den Grünen nicht da. Wenn es um Diesel geht, um Umweltthemen, dann nochmal die Person so. Und sie tauschen sich dann tatsächlich auch in der Regel über ein oder vielleicht auch zwei Themen aus, die aktuell im politischen Berlin, im bundespolitischen Berlin wichtig sind und vor allen Dingen gehen auf die Hintergründe ein. Und das ist tatsächlich ziemlich cool als Ergänzung zum Programm. So finde ich, so müssten jetzt viel mehr Hörfunksender das machen oder viel mehr Journalisten, dass auf der einen Seite das lineare Programm weiter produziert wird oder auch das kleinteiligere, keine Ahnung, Morgensendung, Morgenpodcast, wo wir innerhalb von 20 Minuten informieren, was ist wichtig, kurzes Gespräch, ach, das und das stand heute an im Bundestag, okay. Und dann gibt es nochmal ein Format, wo eben tiefer drauf eingegangen wird. Und vor allen Dingen, was ich super interessant finde, diese Korrespondenten, Korrespondentinnen auf Augenhöhe reden miteinander. Also alle haben ihre Schwerpunktthemen, aber sie können halt gut einbringen. Also ach, ich komme jetzt mit der Sicht von den Grünen, ich komme jetzt mit der Sicht von den Linken. Natürlich dann haben die meisten langjährige journalistische Erfahrung bis zu 20, 30 Jahre. Die können natürlich auch super Wissen mit einbringen, wie war das mal vor drei Legislaturperioden beispielsweise. Und das finde ich total spannend auch, da kriegt man das mal mit, da erklären die dann mal zum Beispiel, warum sie auf die Einschätzung kommen, dass jetzt die SPD dem und dem nicht zustimmen wird oder so. Mhm.
Ich glaube, ein weiterer Podcast, den wir empfehlen können, wäre Hotel Matze. Hast du nicht mit dem mal ein Interview geführt?
Ja, beim G-Talk von Alex Berlin. Das kann man auch bei YouTube angucken. Genau, der hat so ein klassisches Gäste-Talk-Format, lädt sich immer jemand ein
und spricht. Von dem kann man auf jeden Fall lernen, wie man gute Interviews führt. Habe ich mir zumindest dafür angehört. Und auch, wie man tatsächlich ein langes Gespräch gut am Laufen hält.
Ja, da ist er wirklich gut drin. Das merkt man, der ist sehr auf Zack tatsächlich. Das gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut.
Und ein Podcast, den ich nicht vergessen will, weil er mir persönlich sehr viel gebracht hat, der ist tatsächlich englischsprachig und heißt Vocal About It. Ist von zwei Women of Color gemacht, die aus Brüssel sprechen. Und eine von ihnen ist aus Österreich. Auf jeden Fall muss ich sagen, zum Thema Rassismus, auch in der Verknüpfung, ne, Feminismus und Rassismus, hat mir dieser Podcast sehr, sehr viel gebracht. Also ich gehörte tatsächlich zu den Menschen, die lange auch gedacht haben, so, ja, eigentlich Thema Hautfarbe, sind wir eigentlich mittlerweile weiter. Und dann aber, wie er aufgewacht ist und gecheckt hat, so, nee, warte mal. Und da geht schon ganz schön viel Scheiße ab. Und aus was für einem Privileg heraus hast du eigentlich gedacht? Und das war so ein Podcast auf jeden Fall, ja, der mich viel zum Nachdenken gebracht hat und sehr viel zum selber reflektieren. Sowas mag ich sehr tatsächlich.
Ich habe gerade mich durch alle Folgen, die es bisher gibt, von Rise and Shine gehört. Das ist ein Podcast von zwei wirtdeutschen Mädchen, Jungfrauen, muss man schon sagen, ja. So fertig mit Studieren und mit Berufsausbildung und arbeiten als Journalistinnen. Das ist eigentlich ganz interessant, bei Zeit Online und beim Deutschlandfunk lustigerweise. Und haben sich nämlich auch während ihrer Journalistenausbildung kennengelernt. Mintu und Vanessa heißen sie. Und es war, sie kommen beide aus jeweils kleinen Dörfern in Bayern. Sind also relativ isoliert von der wirtdeutschen Community, sag ich mal, aufgewachsen. Es gab nicht so viele gleiche mit dem gleichen Hintergrund. Und das war dann, haben sich an der Journalistenschule kennengelernt, waren auf einmal so, okay, krass, da macht noch eine Journalismus und deren Eltern kommen auch aus Vietnam und sie ist in Deutschland aufgewachsen, so. Wow.
Sie hat das Gleiche durchgemacht wie ich.
Ja, tatsächlich. Ja. Und haben dann eben die Idee entwickelt, nach ihrer Ausbildung, ey, lass uns doch einen Podcast zusammen machen. Sie haben auch so ein paar Beschränkungen. Also sie nehmen immer 30 Minuten, ist immer eine Folge lang. Sie widmen sich in der Regel immer so einem Thema. Also sie haben sich mit dem vietnamesischen Neujahrsfest auseinandergesetzt. Dann geht es aber auch um Liebe oder ums Queersein, ums Homosexuellsein als Wirtdeutsche, ums Thema Armut, ganz unterschiedliche Sachen. Haben auch fast immer Interviewpartner, Partnerinnen dabei, viele Frauen tatsächlich oder auch nicht-binäre Personen, was ganz cool ist. Und sprechen halt über ihre Perspektive und über ihre Erfahrungen tatsächlich und machen das ziemlich gut. Man merkt auch am Anfang, sie müssen erstmal ein bisschen reinkommen und mit der Technik alles erzählen von ihren Problemen. Manchmal hört man es auch. Aber sie sind da dran geblieben und haben das trotzdem in einer guten Qualität irgendwie hingeliefert gekriegt so und haben es einfach dann auch trotzdem veröffentlicht.
Deswegen mag ich auch so erste Folgen ganz oft von Podcast-Formaten. Ja? Also ganz oft hörst du dann so, hier, ob mir überhaupt jemand zuhört und oh, die Technik und bla. Das ist irgendwie, finde ich sehr schon sympathisch und vor allem jetzt auch die letzten beiden Podcasts, die wir genannt haben, die ja wirklich, ja, wie aus so einer inneren Problematik halt auch entstanden sind, ja, und so ein Speak-Out tatsächlich gebracht haben oder dafür genutzt werden auf jeden Fall, ne?
Und was wir noch gar nicht besprochen haben, das Podcast als, ja, Emanzipationsmedium, sage ich mal, als Identitätsmedium, als persönlichkeitsbildendes Medium, weshalb, was eben ja ganz stark aus den Leuten herauskommt. Ja. Eben nicht so, ich mache erstmal eine Journalistenausbildung und dann werde ich über den Bundestag berichten oder über Umweltpolitik, sondern wie ich setze mich, und dafür ist natürlich dann Rise and Shine ein super Beispiel, mit meiner Identität auseinander. Ja. So, man muss nicht immer über seine eigene
Identität reden.
Identität einen Podcast machen. Das kann ja auch sein, dass man das über ein Thema macht, was einen total interessiert, ja, über das man entweder viel weiß oder noch viel erfahren möchte. Aber eigentlich dieses Austauschen, dieses Miteinander reden, darum geht es ja tatsächlich.
Richtig. Nee, deswegen alle, die sich denken, ich habe auf jeden Fall was ganz Wichtiges zu sagen, sagt es, macht es. Und damit ihr das machen könnt, wie, Paula, wie?
Also, Internet.
Hallo Internet.
Ihr seid schon mal richtig. Lilly wird euch natürlich alle Links auch in die Kommentare packen. Also das Gute ist tatsächlich, das geht ja für die meisten Sachen, wenn man irgendwo im Leben nicht weiterkommt oder irgendwo anfangen will, irgendeine Person auf der Welt hatte schon mal dieses Problem und hat die Lösung ins Internet geschrieben.
In ein Forum vielleicht? Gibt es ein spezielles Forum?
Tatsächlich, also fürs Deutsche, für die deutsche Landschaft noch in deutscher Sprache empfehle ich das Sendegate. Das kann man, da kann man sich auch, ich glaube, fast alles auch an diesem, wenn man sich gar nicht anmeldet. Und wenn man irgendwas googelt wie Internetaufnahme Podcast, landet man in der Regel beim Sendegate tatsächlich. Ihr könnt es gar nicht verfehlen. Da ist zum einen natürlich die Community, wo ihr Fragen reinstellen könnt, wo aber auch Leitfäden sind, wo Tipps sind. Das ist Software, das ist Technik, die ihr benutzen kann. Ne? Sowas wie auch, ach, ich habe ja schon ein iPhone, jetzt brauche ich, vielleicht kaufe ich mir mal einfach nur ein Mikrofon dafür oder so. Ne? Das kann man alles machen. Da findet man eine ganz große Anlaufstelle. Und eben auch Anleitungen beispielsweise. Und klar, auch einfach mal bei YouTube eingeben. So, wenn du denen sagst, okay, ich muss mir jetzt so ein Audioschnittprogramm aneignen. Audacity ist eins, was kostenlos ist für Windows und für Mac. Kann man sich eigentlich auch relativ schnell aneignen. Und ist in manchen Punkten ein bisschen umständlich, aber für umsonst, also für umsonst gibt's irgendwie das Besseres. Krasseste, ja. Programm eigentlich, was man haben kann, wenn man das mal beachtet. Genau, und da gibt es aber auch massenweise schriftliche Tutorials, aber auch zum Beispiel Video-Tutorials im Internet zu Adobe Audition und anderen Programmen auf jeden Fall auch. Also da einfach in Ruhe dann, wenn man irgendwie dann anfängt, sich das mal angucken und natürlich vielleicht auch einfach Leute fragen.
Also wir sagen, okay, machen wir mal ganz Schritt für Schritt. Also wir wollen einen Podcast machen, ja, zu einem Thema, das uns sehr tangiert. Haben schon unser Thema gefunden, haben schon gesagt, okay, wir wollen das so einmal produzieren im Monat. Gut.
Yes.
So, haben wir. Dann brauchen wir ein Aufnahmegerät. Du meintest schon, Smartphone geht im Grunde. Geht das auch ohne extra Mikro?
Kommt ein bisschen drauf an, also in der Regel nicht. Also das müsst ihr wirklich dann mal ausprobieren, ob die Qualität halt ausreicht, ne? Und ob ihr sozusagen, wenn ihr mit dem Smartphone aufnimmt, es gibt dann verschiedene Apps, womit man ja auch nochmal die Audioaufnahme irgendwie nochmal ein bisschen besser einstellen kann. Das Mikrofon ist natürlich in der Regel nicht so gut an so einem Smartphone, ne? Manchmal reicht es auch schon, wenn du dein Headset anschließt, so. Und vielleicht ist die ein oder andere Gamerin unter euch, und ihr habt eh schon irgendwie ein Headset, ne, fürs Teamspeak oder so, ne? Dann könnt ihr es mit dem Smartphone machen. Es gibt aber auch diverse günstigere Aufnahmegeräte, die man dann sich bestellen kann im Internet.
Kosten zwischen bis.
Ich glaube so, es gibt wahrscheinlich auch sogar welche unter 50 Euro, aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich nicht so viel Geld ausgeben möchte und irgendwie mal zwischen 50 und 100 Euro rechnet, und man muss auch. Bei den meisten Aufnahmegeräten, vor allen Dingen, wenn man irgendwie alleine was macht oder vielleicht auch zu zweit, dann reicht es auch vielleicht auch einfach nur das Aufnahmegerät zu kaufen und muss nicht unbedingt noch ein extra Mikrofon. Wobei es irgendwie so ein Audiokabel kostet 10 Euro vielleicht. Nee, noch nicht mal 5, je nach Länge. Das kann ich im Kopf. Und vielleicht auch ein gutes Mikrofon kann auch für 20 Euro, kann es auch brauchbar sein.
Ja.
Genau.
Also im Endeffekt ein Aufnahmegerät, SD-Karte nicht vergessen, also du brauchst das Speichermedium. genau, Mikrofon hilft natürlich, ganz klar für die Qualität. Kopfhörer haben wir auch schon genannt, ne, damit du dich selber auch mal hören kannst, ob der Ton auch ankommt. Audioschnittgerät wurde auf jeden Fall mal Audacity als kostenlose Variante genannt, die auch wirklich gut ist. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch, dann haben wir es schon mal an sich fertig produziert. Und jetzt?
Dann brauchst du natürlich noch den Feed.
Den Feed, also den Verbreitungsweg.
Genau, kannst du ganz kompliziert und motiviert selbst bauen. Also man muss dazu sagen, dass man über solche Sachen ganz viel, man kann es nicht ganz komplett kosten ohne Geld machen. So, ne? Weil selbst wenn du dir diesen Feed, also den Weg sozusagen selber pflasterst, brauchst du irgendwo am Ende dann doch einen Server. So, und dieser Server muss ja mit Strom betrieben werden und irgendwer muss da mal Staub wischen. Das heißt, irgendeine monatliche Gebühr musst du schon abdrücken. Ne? Ja. Und du brauchst ja auch eine Internetadresse, über die du das verbreiten kannst. Ja. So. Es gibt aber eben beispielsweise Software-Komplettlösungen. Also wir sind gar nicht mehr so weit entfernt von der irgendwie ja vielleicht sogar Ein-Klick-Lösung. Mittlerweile ist man, glaube ich, so bei 3 Klicks oder so. Es gibt beispielsweise Podigee. Und das ist eben das Spannende an Podcasts, noch als Seitennote. Aus dieser Szene sind unfassbar sind einige Initiativen entstanden, die eben heute Software programmieren, dafür vielleicht auch Audiotechnik bauen oder sowas. Also die wirklich daraus auch oft sich ein Geschäftsmodell entwickelt haben, beziehungsweise einfach den Werkzeugkasten weiterentwickelt haben, dass man halt nicht der krasse Computerexperte sein muss. Und bei Podigee ist es dann beispielsweise so, die sind halt so ein Hosting-Service, ne, dass man legt sich dort ein Profil an, gibt es in verschiedenen Preiskategorien, dann hat man eine ganz rudimentäre Webseite, darüber wird dann eben dieser sogenannte Feed generiert und das wird dann auch ausgespielt automatisch in beispielsweise iTunes.
Und Spotify,
genau, je nachdem, wie man das möchte. Manchmal muss man Sachen nochmal extra anmelden und so weiter. Wie gesagt, da helfen euch die Foren weiter. Ach so, und wichtig ist es, dass ihr den auch noch anmeldet in sogenannten Verzeichnissen oder in Podcast-Suchmaschinen, wie zum Beispiel fyd.de. Das ist halt eine Podcast-Suchmaschine. Und wenn die Leute eingeben, japanische neue Fußballfilme, dann finden sie euren Podcast nämlich schneller.
Okay, und also was meinst du noch mal ganz kurz, was sind so die gängigen Plattformen, über die Menschen denn Podcasts hören? Also wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich möchte natürlich, dass so viele Menschen wie möglich den Meko-Talk hören, auf welchen Plattformen sollte dann mein Podcast sein?
Ganz vielfältig. Also wenn du halt so ein Feed raushaust, dann kannst du theoretisch über sämtliche Podcatcher, so heißt das, kann eigentlich jeder diesen Feed abgreifen. Podcatcher, das ist in der Regel eine App oder ein kleines Programm für deinen Computer, der das eben ausliest. Wenn du da eingibst, japanische Fußballfilme, dann sucht er dir den raus und kannst ihn abonnieren. Dann gibt es natürlich iTunes. iTunes ist, glaube ich, eines der größten Verzeichnisse überhaupt und vor allen Dingen auch in Deutschland wird es gerade sehr aktiv genutzt.
Abhängig von Apple, klar.
Genau. Aber du kannst ja iTunes auch auf dem Windows-Computer haben, ne? Oder so. Ne? Aber iTunes ist, glaube ich, nicht zu verachten. Man guckt ja auch immer auf die iTunes-Charts, zum Beispiel in der Podcast-Szene. Spotify ist natürlich auch so ein Ding, was im Kommen ist. Da sind sich alle nicht so ganz einig. So eigentlich gehen alle zähneknirschend da drauf, weil Spotify prinzipiell ja eine geschlossene Plattform ist. Ne? Mhm. Was eigentlich ja auch logisch ist, ist ja eigentlich das Geschäftsmodell von Spotify, dass du dafür bezahlst, dass du es nutzen kannst. So. Sie haben sich dann halt nur was anderes ausgedacht. und das macht es natürlich problematisch, weil wenn du keinen Podcast, also es ist ja so, dass es Spotify Originals gibt oder auch Deezer Originals. Das heißt, du kannst sie außerhalb von diesen Plattformen nicht hören. Und Podcasts, das ist ja eigentlich das Interessante an diesem Medium, dass es ein plattformunabhängiges Medium ist. Ja. Das heißt, egal was für ein Handy du hast, egal was für ein Computer du hast, du kannst es von überall hören tatsächlich. Oder irgendwie einen Weg finden. So. Man geht halt den Weg tatsächlich mittlerweile, dass du es einfach überall reinpackst, auch bei Spotify und bei iTunes und so weiter.
Was ist mit SoundCloud?
SoundCloud kann man auch machen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch, also ich habe SoundCloud nie so krass wahrgenommen tatsächlich.
Und fürs Podcasten wahrscheinlich auch weniger, sondern mehr halt für Musik tatsächlich.
Ja, also so DJs und sowas. Also klar, das ist auch eine Plattform, weil du das dann gut auf deinen Blog einbinden kannst. Bei SoundCloud muss man halt vorsichtig sein, weil wenn dir das mal abrauscht, dann ist halt alles weg.
Was bei den anderen Plattformen nicht so wäre?
Nee, ich glaube bei Polyjay und so nicht. Die sind da auch ein bisschen, glaube ich, mehr dahinter her, weil das auch ihr Servicemodell ist. Das ist halt auch das Positive. Das geht ja immer, wenn ich eine Dienstleistung aussuche. Klar, ich muss auf den Preis gucken, aber es ist ja auch so, DSGVO, darüber haben wir nämlich gar nicht gesprochen, darüber müssen wir noch sprechen.
Reden müssen wir noch.
Aber beispielsweise, wenn es auch darum geht, nach was wähle ich jetzt meinen Handwerker aus oder meine Dienstleistung, gucke ich halt vielleicht, dass es in Deutschland produziert wird. Das kann ich bei Software ja genauso machen, bei Dienstleistungsanbietern. Meine E-Mail-Adresse, wo ich die anmelde, melde ich die bei einem Unternehmen an, was in Deutschland ist, womit ich vielleicht leichter kommunizieren kann, wenn ein Problem auftritt, wo die Deutschen, die Server auf deutschem Boden oder auf europäischem Boden, man kann es ja für Europa ausweiten, stehen, dann habe ich einfach klarere Rechtssicherheiten. Und das ist dann im Beispiel von Prodigy so, ich will jetzt hier keine Werbung, es klingt jetzt so werbemäßig, aber so kann man natürlich leichter mit den Leuten kommunizieren. Das darf man ja nicht vergessen.
Okay, also halten wir fest, es ist simpel, einen eigenen Podcast zu machen. Es ist auch recht kostengünstig, je nachdem, wie viel Budget man hat. Aber man wird schnell auch für wenig Geld fündig. Auf verschiedene Plattformen sollte dieser Podcast dann natürlich verbreitet werden, wenn er von vielen Menschen gehört werden soll. Worauf muss ich ganz, ganz dringend achten?
Dass ich gut Zeit einplane dafür. Mhm. Also ich glaube, das ist das, was unterschätzt wird. Das ist ja oft so, also das findet man ja in vielen Bereichen so. Leute sagen, boah, ich hab Bock, Gitarre zu lernen. Und fängt an und stellt fest, oh Gott, das dauert ja Jahrzehnte, bis ich hier Let It Be spielen kann. Und hört dann wieder auf nach einem halben Jahr. Es ist bei Podcasts ja auch so. Es ist ja eben nicht nur
Labern,
dass wir hier sitzen, 60 Minuten und reden. Man muss ja tatsächlich auch, selbst wenn man nicht sozusagen inhaltlich so viel schneidet oder die Amps alle drin lässt, trotzdem musst du ja mindestens das nochmal reinladen in dein Schnittprogramm, nochmal die Lautstärke anpassen, je nachdem, wie die Aufnahme jetzt war. Hast du die Aufnahme vielleicht draußen gemacht? Hat dein Gesprächspartner, Partnerin gut geredet? Immer eng ans Mikrofon oder ganz weit weg? Da musst du ja ganz viel machen und so weiter. Und wenn du wirklich dir den Podcast, je nachdem, wie gut du das halt produzierst oder haben möchtest oder deine Qualität ist, also nochmal komplett anhörst, dann musst du also mindestens ja nochmal die anderthalbfache Zeit, und das ist das Minimum, rechnen für die Postproduktion.
Naja.
So. Und dann kommt ja noch dahin zu, wenn es vergleichsweise einfacher ist und wenig Klicks sind, aber dann guckst du ja trotzdem, okay, ich brauche noch ein Bild für meinen Podcast. Ja,
ein Jingle.
Einen kleinen Text. Ja, das ist ja dann, was du alles hast sozusagen.
Ach, das habe ich schon, ja.
Sag ich mal, aber wenn du vielleicht immer ein neues Bild zur Folge haben möchtest, du möchtest einen kleinen Text schreiben, du möchtest eben die sogenannten Shownotes schreiben, also Links, Verweise, worüber du gesprochen hast, dann vielleicht nochmal ein bisschen Social-Media-Werbung und so weiter machen. Das ist halt alles Zeit. So. Und wenn du dir natürlich irgendwie Leute einlädst in deinem Podcast, Du musst dir die Leute raussuchen, du musst sie ansprechen, du musst mit ihnen einen Termin finden, dann nicht mit denen hinsetzen und so weiter. Also es ist schon, man darf es auch wieder nicht zu unterschätzen. Es ist viel einfacher, als beispielsweise ein Video zu drehen, auf jeden Fall. Und je nachdem, wie viel Zeit man dann nochmal in den Feinschliff steckt, kann ja immer irgendwie, keine Ahnung, sein ganzes Leben damit beschäftigen, seine ganze Freizeit dafür raufgehen lassen. Man kann es natürlich auch relativ basic halten, aber auch da muss man eben bedenken, dass es einfach Zeit braucht. Und vor allem am Anfang hat man vielleicht auch Probleme oder so, tritt irgendwas auf, man weiß es noch nicht, man muss erstmal googeln. Als Tipp würde ich immer sagen, das geht ja bei vielen Sachen, sucht euch einfach ein paar Mitstreiter, Mitstreiterinnen, also die Bock haben. Und natürlich auch holt euch einfach Expertise ins Boot. Also besucht mal einen Workshop, ein Seminar, meldet euch bei den Podcast-Partnerinnen, die haben wir noch gar nicht genannt. Das sind nämlich Menschen, die tatsächlich Leuten helfen, Podcasts zu machen.
Ach, großartig, so, die, Internet.
Ja, genau, die eben dir dann schon mal eine Linkliste schicken können oder dir einen Workshop empfehlen können, selber Workshops machen, dir helfen, dich vielleicht je nach Zeit auch mit dir treffen, die bei den einschlägigen Konferenzen dabei sind. Also zum Beispiel, wenn man beim CCC ist, beim Chaos Computer Club, da ist auch die Podcast-Szene eigentlich mit am Start. Da kann man die dann auch mal treffen und auch einfach mal fragen.
Und natürlich Achtung, ne, welche Musik ihr verwendet. Am besten natürlich alles selber gemacht und oder sich aus Creative Commons bedient.
Genau, du darfst halt keine GEMA-pflichtige Musik verwenden. Man kann GEMA-Lizenzen für Podcasts kaufen. Das ist aber, also die GEMA hat dafür noch nicht so ein richtig gutes Tarifsystem. So Leute, die professionell Podcasts als Firma machen oder als Verlag, die haben A, das Geld oder vielleicht auch die Strukturen, eigene Verträge auszuhandeln mit der GEMA. Ansonsten ist es leider viel zu teuer, also lasst es. So, wenn ihr sagt, und es, wenn ihr da, und da sind halt auch viele Dinge nicht wirklich rechtlich geklärt, wie sehr gilt jetzt dieses Zitaterecht, dass ich jetzt mal einen kurzen Song anspielen darf und ich rede auch noch drüber. Da sind so viele Dinge einfach noch nicht geklärt, wo man wirklich sagen muss, pff, nee. Und gerade ist es noch so im Extremfall oder im Normalfall, wenn ich jetzt als normaler, auch als nicht kommerzieller Podcaster theoretisch irgendwie ein Lied anspiele, dann muss ich theoretisch davon die Rechte einkaufen von der GEMA. Das ist erstmal Aufwand und dann muss ich jedes Mal, so lange wie dieser Podcast online ist, jeden Monat dafür Geld bezahlen. Und das sind nicht 3 Cent, sondern das läppert sich ja. Ne? Und das ist gerade im Sinne von, natürlich, wir haben nun mal diese aktuell noch in Europa, in Deutschland, diese Verwertungsstruktur mit der GEMA, die kann man kritisieren oder nicht. Was aber auf jeden Fall klar ist, dass sie noch null eingestellt sind auf Podcasts. Ich könnte wetten, dass da demnächst vielleicht was kommt, ich weiß es nicht.
Vielleicht auch mit dieser EU-Urheberrechtsgeschichte, vielleicht kommt da auch noch was, ne?
Ja, beziehungsweise ne, die Verlage machen da ja jetzt auch, dadurch, dass die mitmischen, jetzt ist natürlich dann die Frage, wie wird es denn für die privaten Podcaster, Podcasterinnen ausgehen am Ende?
Bleibt offen.
Und genau, gerade ist es so, dass die halt alle drauf verzichten, weil sie halt sagen, also ich glaube, es gibt gar nicht so wenige, die sagen würden, okay, wenn ich da jedes Jahr 500 Euro halt bezahlen muss, okay, das ist für mich eine überschaubare Größe, so, ja. Ne? Dadurch, dass es aber so unberechenbar ist und dass es so endlos Kosten, sage ich mal, sind, sagen die Leute, okay, dann spiele ich halt gar keine GEMA-Musik. Was natürlich auch, wo man sich denkt, okay, damit hat halt die GEMA ihr Ziel verfehlt und im Prinzip ja damit wird mitgewirkt, dass die Musik so gar nicht verbreitet ist.
Okay. Also überlegt euch, wenn ihr Musik haben das, wollt, woher ihr sie bekommt.
Macht sie selber, macht lasst selber. Die Finger davon.
Oder sucht euch jemanden, der sie euch macht. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Und lasst euch dann von dem auch tatsächlich die Bestätigung geben, dass ihr diese Musik für diesen Zweck verwenden dürft. Und diese Person darf diesen Song dann auch nicht irgendwie bei der GEMA anmelden oder so.
Ausrufezeichen.
Yes.
ja, im Grunde haben wir schon super, super viel. Ich glaube, jeder von euch könnte jetzt starten mit seinem eigenen Podcast, oder?
Na klar. Man kann immer starten damit.
Immer, jetzt, sofort. Gut, dass ich das auch endlich gemacht habe. Wobei ich mit einem Freund letztens erstmal drüber gesprochen habe, wenn ich anfange, irgendwas Mediales zu machen, dann ist der Hype eigentlich schon lang vorbei. Meinst du, der Hype ist vorbei beim Podcasten?
Nee, der geht jetzt erst los.
Würde ich auch so sehen. Hast du zum Abschied noch irgendwie die Botschaft an unsere vielleicht zukünftigen Podcasterinnen?
Ja, traut euch einfach. Also probiert euch aus, sucht euch vielleicht Mitstreiter, MitstreiterInnen. Ihr könnt alles machen. Also habt auch Mut, auch vielleicht kreative Sachen zu machen, ne? Und lieber zu sagen, okay, ich veröffentliche alle 2 Monate den Podcast, dafür wird aber richtig cool und ich rede mit 2 Leuten über das Thema, ne? Und dann macht einfach und guckt euch ein bisschen um im Internet, wie machen die Leute das, vernetzt euch mit den Leuten. Das habe ich auch viel zu spät, sage ich mal, gemacht, mich angefangen mit dieser Podcast-Community zu vernetzen, weil ich eben doch vom Radio komme. Aber da merkt man einfach nochmal, wie schnell dann einfach man Probleme lösen kann. Und das sind alles nette Leute tatsächlich.
Ganz lieb, die Podcast-Community. So wie wir auch, wie gesagt, Fragen, Anmerkungen, Wünsche, meldet euch einfach, schreibt in die Kommentare, schreibt mir über den Blog. Da gibt es natürlich dann auch den Kontakt zu Paula. Ja, Paula, vielen, vielen Dank, dass du mit da warst.
Ja.
Und ab jetzt natürlich in besserer Qualität der Mikro-Talk auch für euch. Bis bald, tschö mit Ö. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Mikro-Talk, Lillys Podcast rund ums Thema Medienkompetenz.